Professor Henrik Streeck von der Uni Bonn. Er zählt zu den bekanntesten Virologen in der Corona-Pandemie in Deutschland, hat sich auch unter anderem den Tübinger Weg angeschaut, der hier ja von unserer Radioexpertin Dr. Lisa Federle mitgetragen wird, mit durchgeführt wird in Tübingen. Wieso haben Sie sich für diesen Weg entschieden und was ist Ihnen bei dem Tübinger Weg aufgefallen?
Ja, schönen guten Tag, Herr Piontek. Das Besondere, glaube ich, in der Pandemie ist, dass man Lösungsansätze finden muss und vor allem auch pragmatische Lösungsansätze. Und wir haben ja zusammen mit der KBV und Jonas Schmidt-Schanasit mehrmals darauf hingewiesen, dass man Altenheime und Pflegeheime besser schützen muss. Und das fing dann in Tübingen an und auch Boris Palmer und Frau Dr. Federle haben sich da sehr hervorgetan, dass sie einfach das begonnen haben, ohne lange zu diskutieren und auch das Beste aus den Möglichkeiten gemacht haben. Und darum hat mich interessiert, ob es funktioniert. Das Problem bei solchen Studien sind ja, oder zu sehen, ob sowas funktioniert, ist ja, dass man keine Vergleichsstudien machen kann. Man kann nicht das eine Altenheim offen lassen, also ohne Maßnahmen begleiten, das eine mit Maßnahmen, das wäre unethisch. Und daher hat mich interessiert, was können wir aus Tübingen ablesen, was vielleicht ein Modell für ganz Deutschland ist.
Jetzt sollen ja die Tests kommen, die Schnelltests, die ja schon sehr lange durchgeführt werden. Die örtliche Tageszeitung Schwäbisches Tagblatt hat ja diese Spendenaktion, sind, glaube ich, um die 0,2 Millionen Euro zusammengekommen. Riesenschlangen bilden sich immer auf dem Marktplatz, insbesondere vor der Weihnachtszeit, dass auch die Großeltern, Eltern, älteren Bürgerinnen und Bürger besucht werden können von ihren Kindern. Jetzt sollte das am 1. März eigentlich kommen, das heißt nächste Woche. Jetzt wurde es von Bundeskanzlerin Angela Merkel ja nochmal um eine Woche verschoben. Ist es jetzt eigentlich trotzdem relativ spät, diese Schnelltests? Oder wie beurteilen Sie die Schnelltests Umsetzung deutschlandweit?
Ja, ich denke, jeder Test, den wir machen können, um das Infektionsgeschehen zu unterbinden oder eine Infektionskette abzubrechen, ist erstmal sinnvoll. Wir sollten aber auch darüber nachdenken, wie man noch mehr Testungen ermöglichen kann, weil es ist ja offensichtlich, dass wenn wir jetzt Maßnahmen zurückfahren sollten oder eine Öffnungsstrategie wagen, dass das mit vermehrten Testen begleitet werden sollte. Und da müssen wir uns eben auch gut aufstellen. Und da reichen nicht alleine nur die Antigen-Schnelltests oder die Selbsttests, sondern eben auch die PCR-Tests. Und da muss man schauen, ob man das zum Beispiel auch in den Innenstädten, nicht nur in Tübingen, das ist, wo das ja schon gemacht wird, aber auch in den anderen Städten in Deutschland anbieten kann.
Wenn man das an anderen Städten durchführt, dann kommen wir vielleicht schon zu einem neuen Thema, Thema Lockerungen. Kann das eine gute Lockerungsstrategie sein durch die Tests, dass man den Einzelhandel öffnet und vielleicht auch, dass wir gleich darauf zu sprechen kommen bezüglich Großveranstaltungen? Eine Studie gab es, ich weiß nicht, ob es noch weitere gab in Deutschland, wo mal ein Konzert getestet worden ist und es war möglich. Natürlich war Sommer, Winter ist sicherlich nochmal was anderes, aber wie das aussieht mit auch Großveranstaltungen, weil die Veranstaltungsbranche, aber auch die Diskotheken sind jetzt ja seit 11 Monaten geschlossen, haben ein richtig schlechtes, unmögliches Jahr 2020 erlebt. Ob das auch eine Möglichkeit ist, dahingegen Lockerungen zu machen, dass man ja wieder ein bisschen noch mehr Alltag erleben kann.
Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir vieles nicht wissen und im Unwissen entschieden wird. Das ist immer eine schlechte Ausgangsposition. Wäre ich Ministerpräsident, könnte zum Teil gar keine Entscheidung oder wollte gar keine Entscheidung treffen, weil ich weder das Für und Wider Argument höre, noch eigentlich auf einer Wissensbasis entscheiden kann. Wir müssen in meinen Augen jetzt die Rücknahme von Maßnahmen nutzen, indem wir das wissenschaftlich begleiten und auch verstehen, ob bestimmte Öffnungen eigentlich zu einem erhöhten Ausbruchsgeschehen führen. Ganz am Anfang der Pandemie hatte ich mal gesagt, dass ich dass Friseursalons oder der Einzelhandel nicht der Treiber des Infektionsgeschehens sind. Das glaube ich auch immer noch. Und wir hatten damals die ersten Daten aus Heinsberg. Das sind viel zu wenig Daten natürlich, um sowas zu beweisen. Aber wir müssen jetzt diese Daten sammeln, damit wir vielleicht im Sommer und Herbst nicht wieder oder eher dann im Herbst und Winter nicht wieder in eine Phase kommen, wo wir wieder zu wenig wissen. Da plädiere ich eben auch dafür, dass ja, auch wenn man jetzt in Öffnungsstrategien reingeht und Maßnahmen zurückfährt, dass man das in kleinen Schritten macht. Weil wenn wir jetzt alles auf einmal zurückfahren, dann ist uns nicht geholfen. Am Ende haben wir wieder höhere Infektionszahlen und wir wissen nicht, woher das eigentlich kommt. Also in anderen Worten, wir müssen gerade sehr viel nachholen und sehr viel lernen, was wir in der Anfangsphase der Pandemie nicht gelernt haben.
Gibt es dann große Unterschiede zwischen, sagen wir mal, infektiösen Menschen, wo Corona haben, zu anderen Infektionskrankheiten? Beispielsweise hatte ich mal bei einem Freund vor einigen Jahren übernachtet, hatte Schnupfen gehabt und wir hatten das gleiche Zimmer gehabt und er hatte dann am nächsten Morgen tatsächlich dann auch schon eine zune Nase.
Ja, also Viren, Infektionskrankheiten übertragen sich sehr unterschiedlich und man kann das nicht so pauschalisieren. Also die einfachste Unterteilung ist, ob sie eine Hülle haben oder keine Hülle haben. Und interessanterweise die unbehüllten Viren, die ohne Hülle, sind besser übertragbar als die behüllten Viren. Oder sind zäher, sagen eher, würde ich mal sagen. Also gerade so, weil die diese Fettschicht außenrum mehr oder weniger nicht haben und dadurch nicht so leicht kaputt gehen. Aber generell kann man jetzt nicht alle Viren oder da eine einfache Regel aufstellen. Bei solchen respiratorischen Viren, wie das Coronavirus eben auch ist, da spielen vor allem die Tröpfcheninfektionen die Hauptrolle. Unter bestimmten Umständen, wie wir dann auch gelernt haben, Aerosolformen. Aber man sollte, glaube ich, die Aerosole vor allem draußen nicht überschätzen, dass wenn nämlich auch eine gute Lüftungsanlage da ist oder draußen, spielen die Aerosole keine Rolle im Übertragungsgeschehen, sondern es sind die Tröpfcheninfektionen. Und da reicht Maske tragen, Abstand halten und die gängigen Hygieneregeln, die wir haben.
Also ist insbesondere also wirklich die Gefahr, wenn Leute in geschlossenen Räumen sich aufhalten und dort längere Zeit zusammen sind. Das heißt, wenn wir jetzt das Interview bei Ihnen vor Ort gemacht hätten, ohne Maske, so nah wie wir jetzt digital verbunden sind, vor Ort gemacht hätten, dass da das Risiko extrem hoch gewesen wäre.
Ganz genau. Also das hätte das Infektionsgeschehen enorm verändert, wenn wir jetzt beieinander sitzen würden und so sprechen würden. Aber auch da kann man es minimieren. Manchmal trifft man sich ja dann doch noch mit Einzelpersonen, auch bei mir im Büro. Zum Glück habe ich ein recht großes Büro. Aber was wir dann machen, wir haben unsere Maske auf und haben die Fenster auf, sodass wir dadurch eben auch eine Infektionsmöglichkeit minimieren.
Ist es dann auch wichtig, in Zukunft nicht mehr auf Großraumbüros zu setzen, sondern auf ein-, zwei-Mann-Büros wieder zu setzen, weil Großraumbüros sind ja aktuell sehr in Trend gekommen, auch mal, bei Journalisten und Redaktionen. Aber Corona hat ja mal, was gezeigt, dass es vielleicht doch nicht immer gut ist, wenn alle in einem großen Raum sitzen.
Das ist auch etwas, was wir viel zu wenig wissen. Es kann sein, dass Großraumbüros vielmehr auch ein Treiber sind für das Infektionsgeschehen. Aber man muss aufpassen, etwas erstmal anzunehmen, nur weil man glaubt, dass es so ist. Das Wissen über die Infektionsgefahr im Großraumbüro ist sehr gering. Und auch hier würde es eigentlich helfen, wenn zum Beispiel die Gesundheitsämter, sowas muss dann aus der Politik kommen, aber die Gesundheitsämter gezielt nachfragen, wo jemand arbeitet oder welchen Beruf jemand nachgeht. Wenn es sich dann zeigen würde, ja, die sind gehäuft in Großraumbüros, dann hätten wir einen Hinweis darauf, dass es dort erhöhte Infektionsgefahren gibt. Gerd Antes, der Medizinstatistiker, macht da sehr schlaue Vorschläge. Man kann durch wenige Fragen und wenige Erhebungen viele dieser Antworten bereits bekommen, die uns im Moment noch fehlen. Daher können wir zwar spekulieren, dass Großraumbüros gefährlich sind, aber wissen tun wir es eigentlich nicht.
Also einfach großer Nachholbedarf, würden Sie sagen, dort genauer zu recherchieren.
Und das Problem bei sowas ist, das kann ja kein Infektionsforschungsinstitut oder einzelner Virologe, Epidemiologe oder Hygieniker alleine herausfinden, sondern sowas bedarf einer konzertierten Aktion, nämlich dass zum Beispiel im Bundesministerium für Gesundheit es einen Forschungskoordinator gibt, der bestimmte Fragestellungen weitergibt, die Forscher koordiniert, damit da auch systematisch solche Fragestellungen beantwortet werden. Im Grunde bedarf es einer Forschung für das deutsche Volk und nicht für Publikationen und Forschungsgelder, sondern dass man Wissen generiert, auf dessen Basis dann die Politik Entscheidungen treffen kann.
Wie hat sich das Forschen verändert oder wie war das Forschen vor der Corona-Pandemie? Da waren Sie ja, sagen wir mal, nicht so im Mittelpunkt, also die Sie als Person, aber auch insbesondere die Wissenschaft.
Also ich muss sagen, ich habe verschiedene Stationen des Forschens durchgemacht. Zunächst an der Harvard Medical School ist es ja eher ein bisschen Haifischbecken gewesen, wo man, wo es hieß publish or perish, also publiziere oder du bist weg vom Fenster. Also es ging wirklich sehr darum, schnell zu publizieren, um Forschungsgelder zu erlangen und am besten auch sehr hoch zu publizieren. Also es ist eher so ein ich-zentrierte Arbeiten, die es dort gab. Beim US-Militär, wo ich im Impfstoffprogramm gearbeitet habe, also wo es um HIV-Impfstoffforschung, aber auch Ebola- und Zika-Impfstoffforschung ging, da ging es überhaupt nicht um die Veröffentlichung, sondern es ging nur um das Ziel, nämlich den Impfstoff zu finden. Das ist eine ganz andere Forschung, ganz anderer Umgang. Also es war unheimlich kooperativ. Wir haben alle zusammengearbeitet am Ende in der Hoffnung, dort gute gemeinsame Ergebnisse zu haben, die nicht um, die auch publiziert wurden, aber nicht an erster Stelle standen. Deutschland versucht eher Harvard nachzueifern. Dort hat man aber die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu warten, weil man ja Forschungsgelder auch durch die Universität bekommt. Aber im Grunde ist das, was notwendig ist, ist eigentlich eher so eine Forschung, gemeinsames Voranbringen, wo es nicht um die Ergebnisse, also nicht um die Publikation geht, sondern um die Ergebnisse an sich. Und das würde ich mir einfach auch mehr wünschen, dass man in Deutschland realisiert, dass es nicht nur darum gehen kann, wie am Ende publiziert wird, sondern eben auch darum geht, wie bringen uns die Erkenntnisse eigentlich weiter.
Wird dann Corona jetzt zu einem Dauerproblem werden und muss dann eine jährliche Anpassung beispielsweise vorgenommen werden, dass man sagt, man muss jedes Jahr das neu analysieren, wie bearbeiten wir das Leben in Deutschland in der Zeit der Corona-Pandemie?
Ja, ich hoffe nicht, dass Corona ein Dauerthema sein wird, sondern dass wir eher in eine Phase reinkommen, wo die Infektionsgeschehen sich abflachen wird. Das sage ich deshalb, weil wir für die anderen vier Coronaviren ja diese Saisonalität haben. Es ist eine, wenn wir uns die Daten der letzten 10 Jahre von Coronaviren anschaut, ist das so eine Dauerwelle, die im Herbst nach oben schnellt und dann ab Januar langsam nach unten geht. Aber wirklich langsam nach unten bis zum Juni hinein und dann im Oktober wieder hochgeht. Ich hoffe, dass wir diese Zeit jetzt gut nutzen, indem wir viel impfen. Je mehr Menschen nämlich geimpft wird, desto irrelevanter wird das Coronavirus werden. Und also das neue Coronavirus. Und wir diese Daten, die da zum Teil geleakt werden aus Israel oder aber auch die Daten aus Schottland, zeigen, dass alle drei Impfstoffe, die bisher auf dem Markt sind, wirklich fantastisch sind und eine Effektivität haben, wo wir zum Beispiel in Schottland bis zu 90% geringere Krankenhauseinweisungen haben. Das würde, wenn wir das über den Sommer schaffen, dass auch mit AstraZeneca genug Menschen geimpft werden, dann haben wir im Herbst diesen Jahres nicht mehr so viel damit zu tun. Und das würde ich mir wünschen, denn ich glaube, wir sind alle ein wenig Corona-müde, pandemiemüde und es gibt noch sehr viele andere wichtige Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
Sie haben angesprochen, die Impfstoffe. Gibt es von Ihnen einen Impfstoff, den Sie wertvoller finden als die anderen Impfstoffe, die jetzt aktuell auf dem Markt sind? Oder würden Sie es eher so beurteilen, alle Impfstoffe erfüllen den Zweck, plus die Kampagne von der Bundesregierung könnte besser laufen?
Ich denke, alle drei Impfstoffe, die auf dem Markt sind und bald der vierte von Johnson & Johnson, sind alle gleichwertig. Die haben alle von den dreien, also BioNTech, Pfizer, Moderna oder AstraZeneca, haben alle ihre Vorteile und alle ihre Nachteile. Die kann man nicht gegeneinander ausspielen oder auch sagen, der eine ist besser als der andere. AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel, der so ein bisschen in Verruf geraten ist, das liegt in meinen Augen daran, dass dass da vieles falsch kommuniziert wurde. Und wenn man sich die Daten anschaut, gerade die, die jetzt aus Schottland veröffentlicht werden, hat es eine enorm gute Effektivität. Und es wurde im Übrigen auch gezeigt, dass sie bei der südafrikanischen Variante, es hieß ja, der AstraZeneca-Impfstoff wirkt nicht bei der südafrikanischen Variante, dass das nicht stimmt, sondern dieser Impfstoff auch gegen schwere Fälle vorbeugt. Zwar nicht die milden Fälle, aber darum ging es ja nie in den Impfstoffversuchen, sondern er beugt die schweren Fälle vor. Und darum geht es, dass wir am Ende dahin kommen, bestenfalls, dass wir uns nicht mehr infizieren, aber wenn wir uns infizieren, dass es ein lästiger Schnupfen wird, aber nicht mehr.
Perfekt. Dass es wieder eher eine ganz normale Krankheit ist, wie so, was man halt sonst in den Wintermonaten hat. Was würden Sie jetzt anders machen mit den jetzigen Erkenntnissen von 2021 zum vergangenen Jahr 2020?
Das ist eine schwierige Frage, weil man ist im Nachhinein natürlich immer schlauer. Ich denke, was wichtig wäre, ist, dass man sehr viel eher auch langfristige Strategien und Perspektiven schafft, dass man auch besser vorausplanen kann, denn auch so eine Pandemie oder wie man durch eine Pandemie durchkommt, ist in gewisser Weise planbar. Und hätte man jetzt damals gewusst, wie gut so ein Impfstoff funktioniert, hätte man natürlich ganz anders, hätte man sich strategisch ganz anders aufgestellt, wären Firmen aufgebaut worden, die Impfstoffe produzieren oder mehr produzieren. Aber gerade jetzt auch im Sinne von den RNA-Impfstoffen, das ist eigentlich eine wissenschaftliche Revolution, die wir gerade erleben. Weil das bedeutet, diese RNA-Impfstoffe sind sehr leicht herzustellen. Das ist das erste Mal, dass sie funktionieren, sind sehr leicht herzustellen. Und es gibt ja mittlerweile RNA-Drucker. Und es sollte eine Strategie jetzt für die Zukunft sein, dass wir weltweit diese Kapazitäten für RNA-Drucker aufbauen, damit wir für zukünftige Pandemien schnell und spezialisiert drauf reagieren können. Das kann für viele Bereiche richtig sein, dass nur ein Austausch von der Information, wie diese RNA aufgebaut sein sollte. Aber wir können dann schnell und lokal reagieren und dann zum Beispiel auch auf Mutationen reagieren. Das ist enorm sinnvoll und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir in der Zukunft, zurückgewandt hat es nicht geklappt, aber dass wir für die Zukunft viel mehr global denken. Denn eine Pandemie ist global. Wir haben eine Weltgesundheitsorganisation bei aller Kritik, aber das sind die Experten, die sich damit auskennen. Und ich würde mir wünschen, dass sie gestärkt aus dieser Pandemie herauskommt und nicht geschwächt.
Wie würden Sie dann die Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung in der Pandemie beurteilen? Und was würden Sie machen, wenn heute Mittag Angela Merkel Ihnen eine Urkunde überreicht und Sie zum Bundesminister der Gesundheit ernennen würde?
Eine Notenvergabe finde ich sehr schwierig. Also ich glaube, es gibt verschiedene Phasen in dieser Pandemie, wo einiges gut oder schlecht gelaufen ist. Ich fand am Anfang sehr gut, wie wir wirklich situativ reagiert haben. Wir haben die Regierung hat schnell angepasst, auch Entscheidungen, das fand ich richtig. Und sie hat gelernt dabei, also sie hat ist nicht stur geblieben bei einem Weg, sondern hat auch Entscheidungen revidiert und verändert. In dieser, was mir in dieser zweiten Phase fehlt, ist eigentlich der Ausblick, die Langzeitstrategie. Wir hatten genug Zeit im Sommer, um sowas zu entwickeln und auch zu schauen, wie wir uns langfristig mit mit dem Coronavirus einrichten. Da ist in meinen Augen zu wenig gemacht worden und wir hätten da und finde ich auch jetzt viel mehr noch nachjustieren können. Was, wenn ich jetzt Bundesgesundheitsminister wäre, das ist immer leicht gesagt, was man da machen würde, aber ich glaube, ich fände es sehr wichtig, diesen Aspekt aufzugreifen, dass man mehr forschen muss. Wir müssen lernen, wie man mit so einer Pandemie umgeht. Wir müssen wissen, wo die Übertragungen sind. Das muss aus dem Bundesministerium für Gesundheit koordiniert werden. Und kann nicht daran scheitern, dass wir die Daten nicht erfassen. Auch würde ich in Form des Robert-Koch-Institut dahingehend stärken, dass nicht jede Arbeitsgruppe im Moment an ihren bestimmten Fachgebieten arbeiten muss, sondern die Daten, die wir haben, müssen ausgewertet werden und muss mehr bearbeitet werden. Gegebenenfalls sogar dem Robert-Koch-Institut mehr Rechte einräumen, dass sie auch lokal nicht nur durch Einladung in Länder lernen und eingreifen kann, sondern dass sie selber da auch eine gewisse Hoheit kommt. Im Grunde fehlt es da an einer Expertentruppe, die nicht jedes Mal anfängt neu zu lernen, sondern spezifisch für so ein Pandemiemanagement ausgerichtet ist. Und das muss aufgestellt werden und da würde auch das die Bundesregierung gut tun, das nicht nur darauf zu verlassen, dass das Virologen und Epidemiologen sind, sondern da das auch interdisziplinär aufzustellen.
Wir haben heute gesprochen mit Professor Hendrik Streeck von der Uni Bonn. Vielen Dank, Herr Streeck.
Vielen Dank.